willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausenpodcasts. 35 Jahre Wiedervereinigung. Vor 4 Wochen haben wir uns gefreut, dass zusammengewachsen ist, was zusammengehört, natürlich Ost- und Westdeutschland. Doch angesichts einiger Befunde zum Wahlverhalten und dem Erstarken rechtsextremer Kräfte, besonders in ostdeutschen Bundesländern, ist die Freude vielleicht nicht ganz ungetrübt. Genau darüber möchte ich heute sprechen mit Konrad Ziller. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Wir sind Kolleginnen und Kollegen. Er forscht zu Migration und Integration, zu politischen Einstellungen und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und wir wollen heute über die Wiedervereinigung sprechen. Er hat eine Studie veröffentlicht, zusammen mit Noah Schulz, zur Transformation der Wiedervereinigungskritik in Ostdeutschland. Und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber miteinander ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen, lieber Konrad.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Kritik an der deutschen Wiedervereinigung in Ostdeutschland, die gab es ja eigentlich schon immer. Und ich glaube, ihr habt jetzt in der Studie versucht herauszuarbeiten, dass sie aber nicht seit jeher gleich ist, sondern dass sich da was verändert und dass sich da was gewandelt hat. Ursprünglich haben wir vor allem sozioökonomisch motivierte Positionen, die sich auf soziale Ungleichheit, auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit konzentrieren. Das hat viel sicherlich auch mit der Angleichung der Systeme oder vielleicht auch dem Überstülpen des westdeutschen Systems auf das Ostdeutsche zu tun. Naja, so ein bisschen die Gewinner-Verlierer-Logik. Aber was hat sich jetzt ja im transformatorischen Sinne verändert?
Ja, also erstmal geht es um die Frage, hat die Wiedervereinigung mehr Vor- oder Nachteile? Und aus ostdeutscher Sicht kann man das eben auch im Zeitverlauf nachzeichnen, weil wir haben Daten vom ALBUS, der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage in den Sozialwissenschaften, und die befragt Querschnitte der deutschen Bevölkerung in Ost und West und auch ja, relativ viele Personen in Ostdeutschland. Deswegen kann man da eigentlich ganz gute Entwicklungen über den Zeitverlauf auch nachzeichnen. Man sieht, dass in Ostdeutschland eigentlich das Niveau an Zustimmung, dass die Wiedervereinigung mehr Vorteile hatte, eigentlich relativ konstant bleibt. Da verändert sich nicht so viel. Wenn wir aber genauer hinschauen und uns angucken, verschiedene Gruppen, ideologische Gruppen, dann sehen wir, dass in den 90er und 2000er Jahren, dass vor allem Personen, die sich links einordnen, eher kritisch gesehen haben. Und seit 2015, grob gesagt, sind das auch zunehmend Menschen, die sich rechts einordnen. Und unsere Idee ist, dass eben das sich transformiert hat von eben einer Teilhabefrage oder einer sozioökonomischen Kritik hin zu eben einer identitätspolitischen Frage, die vor allem von der AfD und rechtspopulistischen Kräften ja, getrieben wird gewissermaßen.
Was bedeutet das jetzt genau, wenn es um eine Identitätsfrage geht?
Ja, also was wir sehen, ist eben, dass diese Transformation der Wiedervereinigungskritik dazu führt, dass auch am rechten Rand eben das zunehmend kritisch gesehen wird. Und ja, die Idee ist eben, dass es um kollektive Erinnerung eben geht, ne? Und ich selber habe auch eine ostdeutsche Biografie und ich kann mich auch noch erinnern an eben die Kaffeetrinken, wo dann eben über die Treuhand gesprochen wurde und ja, das schon alles sehr negativ gefärbt war. Und das ist sicher auch berechtigt. Also ich, ne, kann das auch sehr gut nachempfinden und auch sehe das auch als, dass es da große Versäumnisse gab, ja, in diesem Wiedervereinigungsprozess. Aber die Idee ist jetzt, eben wenn man mal guckt, was steht denn auf den Wahlplakaten von der AfD seit 2015, ne, da steht dann sowas drauf wie der Osten steht auf, Wende 2.0. Da gibt es dann solche Events wie mit Björn Höcke Simson fahren, Moped fahren. Und da sieht man, dass eben die AfD gezielt auch sucht, diese Wende und Ostdeutschland als so kollektive Erinnerung für sich zu vereinnahmen und das aber eben jetzt nicht nur positiv auflädt, sondern auch immer ein Stück weit im Kontrast zu dem Westen, den Eliten, den man es jetzt mal zeigen sollte. Und das ist was, was wir eben auch in den Daten sehen. Das ist eben das Neue oder was eben der Kernbestandteil der Studie ist, dass wir das in den Daten jetzt sehen und auch sehen, dass das vor allem von denen, die auch der AfD zugeneigt sind, getrieben ist.
Jetzt hast du gesagt, diese Gewinner-Verlierer-Logik, im Sinne der sozialen Gerechtigkeit oder dem Gefühl der sozialen Ungleichheit. Das ist gut nachvollziehbar. Das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, klingt doch viel mehr nach Wut, also nach Emotionen, die möglicherweise im Zuspruch gegenüber der AfD dann eben auch eine Kanalisierung finden. Ist es aus deiner Sicht berechtigt, gerade auch angesichts deiner eigenen ostdeutschen Biografie?
Naja, ich denke mal, auch aus westdeutscher Sicht hat man vielleicht ein bisschen versäumt zu sehen, wie ambivalent auch diese Erfahrungen sein können, der Wendezeit und auch der Nachwendezeit. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man auf sowas reagiert, auf so einen Umbruch gewissermaßen. Und man muss schon feststellen, dass ja die eigene Erwerbsbiografie von vielen ostdeutschen Menschen eben auch schon entwertet wurde. Ja? Und diese Ambivalenz und vielleicht auch so eine Statusabwertung oder auch eine fehlende Anerkennung, die viele spüren, auf die kann man auf verschiedene Weise reagieren. Eine Möglichkeit wäre, dass man so sagt, ich gehe in die Resignation, also ich vermeide praktisch. Und ja, das könnte vielleicht dann so zu sowas wie so Einsamkeit, Eigenbrötlertum führen. Das andere wäre, dass man sagt, eben, man geht in eine Verteidigungshaltung. Ne? Das wäre dann eben sowas, was auch mit Wut zu tun hat, dass man sagt, jetzt erst recht und Wende 2.0 gewissermaßen. Und das ist auch das, was insbesondere, wo die AfD schaut, dass sie da diese Gruppen, die in diese Verteidigungshaltung gehen, eben auch für sich mobilisieren kann. Das dritte wäre so eine produktive Adaption, ne? Dass man sagt, so ich arrangiere mich praktisch und versuche jetzt das Beste draus zu machen. Und dann gibt es sicher auch natürlich Mischtypen oder das verändert sich auch je nach Person im Zeitverlauf, aber das sind so idealtypisch drei Reaktionsmuster.
Dass ich das auch in Wahlverhalten übersetzen kann. Darüber würde ich auch gerne gleich noch mit dir sprechen, aber vielleicht bleiben wir einfach noch mal kurz bei den Identitäten. Denn es gibt ja sowas tatsächlich noch, was man unterscheiden kann zwischen einer Art Ostidentität und Westidentität. Also nach 35 Jahren, 3,5 Jahrzehnte könnte man sagen, das sind ja schon ganz andere Generationen als die, die damals vielleicht ganz bewusst, nicht nur im Kindesalter, im Erwachsenenalter, die Wiedervereinigung erlebt haben, miterlebt haben. Wenn wir jetzt darauf blicken, junge Ostdeutsche identifizieren sich weitaus häufiger als Ossis. Gleichaltrige in der alten Bundesrepublik können mit dieser Zuschreibung, also westdeutsch zu sein, hingegen nichts anfangen oder deutlich weniger anfangen. Das heißt, die Relevanz der Herkunft scheint es doch noch zu geben. 2 Drittel der Ost-Millennials, also die nach 1990 Geborenen, geben an, dass sie sehr wohl noch eine Rolle, das für sie sehr wohl noch eine Rolle spielt, ob sie aus dem Osten oder aus dem Westen kommen. Ja, und das ist für junge Menschen in Westdeutschland überwiegend ja gar nicht mehr so der Fall. Warum ist das so? Ist das zu erklären, dass dieses Identitätsgefühl und diese identitäre Zuordnung zwischen Ost und West, besonders aus der Perspektive der Ostdeutschen, immer noch so stark ist?
Ja, also wenn wir uns mal die Daten jetzt anschauen auch und verschiedene Sachen miteinander vergleichen für Ost und West, da fällt eigentlich auch auf, dass die Ost- und Westdeutschen sich von vielen Werthaltungen gar nicht so stark unterscheiden. Und das ist eigentlich fast überraschend. Also wenn wir uns anschauen, wie ist es denn mit der Wichtigkeit von materiellem Wohlstand, Gemeinschaft, Recht und Ordnung, Familie, das sind so Themen. Da gibt es kaum Unterschiede. Also da sehen wir, wenn wir uns die Mittelwerte angucken, keine großen Unterschiede zwischen Ost und West. Wo wir Unterschiede sehen, ist tatsächlich mit Einstellungen gegenüber Zuwanderung, gegenüber Zugewanderten, beim politischen Vertrauen, also wie werden Eliten wahrgenommen. Und das sind ja auch zwei Themen, die auch tatsächlich, ne, für rechtspopulistisches Wählen sehr, sehr relevant sind. Was auch sich zeigt, ist, dass eben im Vergleich zu den Westdeutschen schon gesagt wird, okay, Sozialismus ist vielleicht auch eine interessante Sache, die nur schlecht ausgeführt wurde. Ja, da sehen wir tatsächlich so ein paar Unterschiede und in der ostdeutschen Identität, aber sehen wir auch Unterschiede. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit die wirklich dann politisch relevant werden. Ja, also inwiefern die wirklich aktiviert werden, weil erstmal ist ja nichts Schlimmes, sich irgendwo als besonders oder unterschiedlich zu sehen. Relevant wird es natürlich dann, wenn sich das in ich sag mal, Lager verfestigt und auch konfrontativ wird und dann eben auch politisch mobilisiert werden kann.
Stichwort Mobilisierung. Wir sehen, dass vor allem gut ausgebildete Frauen über die Jahre weggezogen sind. Gibt es diesen Befund also vielleicht in Bezug auf Genderunterschiede auch?
Ja, das ist immer eine ambivalente Diskussion tatsächlich mit Ost und West. Also wir haben in Ost eine höhere Zustimmung, dass gesagt wird, Erwerbstätigkeit und Mutterschaft sind gut vereinbar. Ja? Da gibt es in Ostdeutschland eine größere Zustimmung zu dieser Aussage. Und die hat sicher auch mit der Erfahrung in der DDR zu tun, dass eben Frauen häufiger erwerbstätig waren, dass es eben auch die erweiterten Kindertagesstätten, Kinderkrippen bis hin zu Wochenkrippen gab, wo dann die Kinder montags abgegeben worden sind und Freitag wieder abgeholt worden sind. Gleichzeitig ist so ein bisschen die Frage, wie sieht es denn mit der Care-Arbeit aus? Und ich sage mal, das ist jetzt also erstmal nur anekdotisch, aber aus meinem Umfeld sehe ich da, was sozusagen die Zuständigkeiten von Männern und Frauen betrifft, keine größeren Unterschiede im Vergleich zu jetzt Westdeutschland. Ja. Also diese Arbeitsthematik, die ist auf jeden Fall unterschiedlich, aber ich sag mal, die allgemeinen Geschlechterrollen oder die Vorstellung über Geschlechterrollen sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Und jetzt haben wir ja die interessante neue, das neue Phänomen, dass eben gerade bei jungen Menschen die Einstellungen oder Werthaltungen stark auseinandergehen zwischen Frauen und Männern. Also, dass Frauen immer progressiver werden und mehr Gleichberechtigung einfordern und Männer jetzt erstmals gewissermaßen seit eigentlich Jahrzehnten, junge Männer, eher rückwärtsgewandt sind und weniger progressiv denken als noch die Generation vorher. Und das ist natürlich schon eine Frage, wie das kommt. Und da kann man natürlich verschiedene Sachen von sozialen Medien bis hin auch zu einer politischen Mobilisierung, bis hin zu eben auch Wohnunterschieden und Chancen in der Ausbildung sehen. Also da gibt es relativ viele Erklärungsmuster dafür, aber das sind natürlich wichtige Themen. Ja.
Da sind wir vielleicht genau bei dem Zusammenhang zwischen Identität und Wahlen, Wahlverhalten. Ihr habt mit dem Konzept oder dem Modell der Identitätswahl gearbeitet. Kannst du das vielleicht mal in aller Kürze verständlich erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Genau, also das geht eigentlich um die Frage, warum wählen Menschen, die sozioökonomisch am unteren Ende der Gesellschaft sind, warum wählen die nationalistische oder rechtspopulistische Parteien? Und eigentlich könnte man sich ja denken, rechtspopulistische, nationalistische Parteien sind selten Umverteilungsparteien, die sind oft relativ wirtschaftsliberal. Also rein vom Eigennutzen her müsste man sagen, als Person mit wenig Einkommen müsste man eine Umverteilungspartei wählen. Und die Idee der Identitätswahl ist, dass es eben oft nicht um absolute Zuwächse geht, sondern oft um relative Zuwächse im Vergleich zu anderen Gruppen. Und wenn wir Umverteilung uns angucken, können die Menschen, die am unteren Ende der sozialen Leiter sind, sich schon sicher sein, dass sie jetzt zwar vielleicht einen kleinen Aufstieg haben, aber relativ zu denen, die über ihnen stehen, weiterhin am unteren Ende bleiben. Und jetzt kommt praktisch das nationalistische oder auch das, ich sag mal, rechtspopulistische Narrativ, wo gesagt wird, ja, im Vergleich zu anderen Nationen oder im Vergleich zu den Zugewanderten könnt ihr euch, wenn ihr uns wählt, eben besser fühlen. Ihr könnt dann praktisch eine Position erreichen, die dann über dieser Gruppe steht. Und das verfängt dann eben, weil das eben ein relativ großen Sprung in der Identität oder in der Gruppenzugehörigkeit bedeutet. Und das wird eben als ein Grund gesehen, warum Menschen auch gegen eigentlich ihre Präferenzen wählen.
Hast du ja eben gesagt, gerade die Jungen oder die jungen Männer in Ostdeutschland sind auffällig konservativer und reaktionärer vielleicht. Wenn mein Argument stimmt, dass Frauen in Scharen weggezogen sind, dann könnte man vielleicht auch darüber zugegeben eine recht einfache Gleichung ein bisschen erklären, warum der Zuspruch zur AfD so besonders groß im Osten ist. Insbesondere auch, wenn man das letzte Argument von dir noch mit reinnimmt, klar. Klassischer rechter Populismus, vertikale Abgrenzung von den politischen Eliten, also die politischen Eliten überwiegend aus Westdeutschland. Wenn wir uns die Bundesregierung beispielsweise anschauen, nur zwei in Ostdeutschland geborene MinisterInnen, und horizontal eben die Abgrenzung vom Fremden, also sozusagen die uns hier im nationalen Kontext bedrohen, wenn sie zu uns kommen. Damit sind wir ja gar nicht mehr nur bei Identität, sondern eigentlich auch schon bei Repräsentation angekommen. Und in Zahlen ausgedrückt sind es dann auch mehr als drei Viertel aller Ostdeutschen, die ihre Region oder ihren Landesteil in der Bundesrepublik einfach nicht gut vertreten sehen, auch gegenüber den Anrechten der Westdeutschen. Besteht hier ein direkter Zusammenhang oder ist das vielleicht sogar ein Widerspruch in Bezug auf die Elitenkritik? Weil wir hier ja schon möglicherweise auch ein Potenzial ansonsten zur Rückgewinnung haben, also sozusagen mehr Zufriedenheit durch eine bessere Repräsentation wäre sozusagen das. Also wir könnten die AfD damit stellen, dass die politischen Eliten, wenn einfach nur der Osten besser repräsentiert wird, in Funktionen, in Ämtern sozusagen weniger gewählt wird. Glaube ich selber nicht richtig dran, nehme ich mal vorweg, aber das wäre ja möglicherweise ein Argumentationsmuster, was funktionieren könnte, wenn es wirklich an Repräsentationsfragen hinge.
Ja, das war ja die Diskussion auch um die Ossi-Quote gewissermaßen, ne, dass wir halt in den Vorstandsetagen, bei den politischen Führungskräften, in den Landesgerichten und so weiter, dass wir da eben mehr Ostdeutsche brauchen, die auch in Führungspositionen sind. Es gibt diesen Zusammenhang oder über den wird oft gesprochen. Dann ist natürlich auch die Frage, ist jetzt rein deskriptive Repräsentation das Wichtige oder ist das eigentlich substanziell wichtig, also dass Politik auch für den Osten gemacht wird? Und wir sehen ja auch relativ viel Politik, die für den Osten gemacht wurde. Also ich sag mal, es gibt ja die Strukturförderung von den 500 Milliarden, wo auch einiges nach Cottbus in die Lausitz geflossen ist. Dann gibt es natürlich die ganzen Infrastrukturen. Also wenn man da in die Dörfer geht in Ostdeutschland, ist es nicht so, dass es praktisch irgendwie alles drunter und drüber und alles sozusagen abgehängt ist in dem Sinne von der Infrastruktur oder überhaupt von dem, wie investiert wurde. Aber vielleicht ist es auch komplexer, ja, dass wir sagen müssen, wir müssen mal gucken, wie sind denn die individuellen Vorbilder? Also eher auch, wo gibt es denn im Bekanntenkreis, im Familienkreis Menschen, die stärker in Verantwortung sind, die Führungsposition haben. Da kommen wir vielleicht zu dem Thema, weil das ist ja das, was auch dann so tradiert wird über die Narrative am Kaffeetisch gewissermaßen bei den Familientreffen, wo dann gesagt wird, ja, ne, der Chef ist jetzt schon wieder jemand, der aus dem Westen kommt, ne, und nicht praktisch jemand aus unseren Reihen. Also diese Vorbildthematik, die sich dann auch gut in so Selbstwirksamkeit übersetzen kann, das ist ein Thema, denke ich, wo zu wenig nachgedacht wurde und es vielleicht auch wichtiger ist als so eine allgemeine Quote, obwohl ich auch sagen würde, das wäre vielleicht auch ein Ansatzpunkt, den man zumindest mal ausprobieren könnte. Und wenn wir in die Region nochmal gucken, vielleicht so in die ländlichen Gebiete, du hast auch absolut recht, also gut ausgebildete Frauen sind oft weggezogen. Dann gibt es auch so in der politikwissenschaftlichen Forschung sowas, was dann eben sagt, ja, das sind praktisch die Männer unter sich, die sich dann praktisch aufheizen und dann fehlen praktisch sozusagen das Pendant dazu. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist kann sein. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass diese ländlichen Regionen sehr überaltert sind. Und das trägt ja auch dann dazu bei, dass man sich abgehängt fühlt. Man hat dann das Gefühl, hier ist nicht das Leben, hier geht es praktisch nicht vorwärts. Und wir wissen ja auch aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass es selten um das geht, was im Portemonnaie ist, also wirklich, was ist auf dem Konto und wie viel Geld hat man, sondern eher darum geht, wie ist denn der Ausblick? Und das kann völlig konträr sein zu dem, was man eigentlich selber hat. Aber sobald man das Gefühl hat, es geht abwärts, man muss sich Sorgen machen, in 5 Jahren wird es nicht mehr so sein wie jetzt. Das sind alles die Themen, die eben dann auch in engem Zusammenhang stehen mit Unzufriedenheit mit der Politik, mit ja, Präferenz für Populismus. Und das sind die Themen, wo man sich fragt, ja, wie können wir uns darum kümmern, damit die Leute einen besseren Ausblick auf die Zukunft haben?
Ja, das leuchtet mir sehr ein. Also wenn Generationen eben zusammenleben und es da eben auch ein buntes Miteinander gibt, dass man dann in gewisser Weise auch Zukunft sichtbar in seinem Lebensumfeld hat. Ich würde aber gerne noch mal hinterfragen. Wir sehen ja schon eine sehr starke fortschreitende Normalisierung von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Positionen und insgesamt auch der Partei der AfD im Osten. Und das schreitet einfach im Osten deutlich rasanter, deutlich stärker und auch schneller voran. Und vielleicht meine Frage dazu an dich, wie viel Rolle oder wie sozusagen ist der Anteil des Senders und wie viel des Empfängers? Wir haben ja jetzt mehr über die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger gesprochen, das heißt eher über die Empfänger, aber möglicherweise ist ja das Verhalten der AfD, auch die Strategie, das gezielte Auftreten, Vorgehen, die Rhetorik möglicherweise auch schon sozusagen ganz geplant vorgezeichnet. Und damit wäre es dann doch eher eine Frage des Senders, dass diese die Partei eine Art Normalisierung vollzieht.
Ja, also da stimme ich dir voll zu. Das sind wirklich die Phänomene. Also Normalisierung von Rechtspopulismus, da geht es ja darum, dass eigentlich relativ viele Menschen auch in die Richtung tendieren oder überhaupt auch fremdenfeindlich oder anti-elitär denken können. Aber das wird oft zurückgehalten, weil eben das ja nicht bahnbricht oder nicht so akut ist und auch nicht sozial anerkannt ist. Und deswegen
Streiten ganz gut.
Die Menschen das einfach für sich behalten. Wenn jetzt aber Rechtspopulisten auftreten und das aktivieren gewissermaßen und sagen, das ist schon in Ordnung, dass wir darüber sprechen, und da kommen wir auch wieder zu diesem Stolz auf den Osten sein, eben aus AfD-Seite, dann sind das alles Versuche, um eben auch Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung, Anti-Elitismus auch wirklich zu normalisieren. Und ja, und dann kann man auch sagen, dass durch die fehlenden politischen Strukturen, die eben die DDR oder der Zusammenbruch der DDR hinterlassen hat, das wurde von den Mitteparteien nicht so aufgefangen. Die strukturelle oder die Parteistrukturen sind da viel schwächer, und da geht die AfD rein. Und die generiert sich ja auch ein Stück weit als, ich sag mal, intermediärer Akteur, ja. Also, dass gesagt wird, hier, wir machen jetzt hier ein Grilltreffen und kommt da vorbei, und das eben mit Björn Höcke, wir fahren Moped und danach grillen wir alle zusammen. Das sind ja alles Dinge, wonach sich junge Leute sehen oder überhaupt Menschen sehen, nach so einer Gemeinschaft. Und das hat die AfD schon verstanden, dass sie das kombinieren muss. Also die politischen Messages mit eben diesen sozialen Aspekten. Und genau, das funktioniert.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, und das kommt mir in den Sinn bei den intermediären Akteuren, sind sowas wie Medien und die Rolle von Medien. Also klar, wir sehen, dass eine AfD rhetorisch Grenzen überschreitet. Die Medien berichten darüber und geben dadurch Reichweite. Das ist sozusagen eine Storyline. Ein anderer Punkt, auf den ich gerne mal hinauskommen möchte, ist die Rolle von Medien im ländlichen Raum. Du hast es eben gesagt, überalterte Strukturen allerdings. Sehen wir ja auch viele lokale Tageszeitungen, die es einfach schlicht nicht mehr gibt, die zusammengelegt werden, die gar nicht mehr gerade auch in Ostdeutschland im ländlichen Raum vorkommen, so dass man vielleicht auch gar nicht mehr voneinander weiß, nicht mehr informiert ist, so wie das früher selbstverständlich war. Klar, es wird insgesamt weniger gelesen. Es hat also sicherlich auch ökonomische Hintergründe, warum das so gemacht wird. Aber es hat natürlich auch handfeste gesellschaftliche und dann letztlich auch politische und damit ja auch demokratiepraktische Konsequenzen.
Ja, absolut. Also, und der parallele Prozess ist ja, dass die Menschen zunehmend dann eben sich sozialen Medien zuwenden, die Informationen von da holen und auch aber durch den Algorithmus ein Stück weit gesteuert sind. Und es gibt ja auch praktisch die Aufdeckungen, wie der Algorithmus gerade von TikTok eben auch rechtspopulistische Akteure wie die AfD bevorzugt. Es gibt da jetzt Gegenbewegungen, dass eben auch das Bundeskanzleramt oder auch, ne, die Linke auch relativ erfolgreich mittlerweile sind auf den sozialen Medien. Also da gibt es aktuell auch Gegenbewegungen. Aber du hast schon recht, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass die Tageszeitungen als Informationsquelle auch eher versiegen. Da gab es auch neulich was dazu, dass tatsächlich da ja auch finanzielle Nöte eine Rolle spielen. Und ja, und da ist jetzt die Frage, wenn da ein neues Vakuum entsteht, inwieweit praktisch die politisch-demokratischen Akteure da eben auch weiterhin es schaffen, mit freien Medien eben auch eine Alternative zu den sozialen Medien oder zu den etwas verzerrten Darstellungen von Akteuren wie jetzt der AfD eben reingehen und eben Alternativen zeigen können.
Wir könnten jetzt noch lange weiter diskutieren. Wir würden auch noch Fragen zu Schule und Bildung etwa, auch Erwachsenenbildung einfallen. Aber der politische Pausenpodcast läuft schon wieder stark auf sein zeitliches Ende zu. Vielleicht zum Schluss noch die Frage. Du bist selber im Osten aufgewachsen, hast dort gelebt. Du arbeitest im Westen und lebst jetzt auch im Westen. Zieht dich was zurück? Oder ist es für dich mehr im Moment ein Forschungsfeld?
Ja, also ich habe ja auch Verwandtschaft und auch Freunde im Osten, und das ist schon auch ein Gefühl von Heimat und von Vertrautheit, wenn ich da bin, und das finde ich auch manchmal schade. Andererseits gibt es ja auch im Westen viele, die in die Städte gezogen sind zum Studieren und dann auch da geblieben sind, vielleicht auch nicht mehr in der Heimat sind. Aber ja, es war natürlich schon ein Umbruch. Also ich musste mir meinen sächsischen Akzent auch hart abtrainieren. Das war, ne, manchmal kommt das auch ein bisschen als Klangfarbe noch durch. Deswegen, ich verstehe mich auch so und lasse es auch in die Vorlesung beispielsweise ab und zu mal mit einfließen, weil ich denke, weil dass das auch was Bereicherndes ist, eben aus Westsicht auch etwas über den Osten zu lernen und wie und eben jenseits von eben nur diesen blauen Flecken und den Narrativen, dass da eben Dunkeldeutschland und die AfD stark ist, dass man eben auch positive Aspekte mit reinbringt und so vielleicht ja, aus beiden Seiten was Versöhnliches mitbringt.
Ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Konrad Ziller, und das sehr interessante Gespräch.
Vielen Dank, Julia.